Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.
Eine neue Folge von Chemie kennt keine Liga und eine ganz, ganz, ganz besondere Folge, nämlich eine Interviewfolge mit Norbert Nachtwey, einer HFC-Legende, aber noch mehr Legende im westdeutschen Fußball bei Eintracht Frankfurt, Bayern München, der, wie ich in der Vorbereitung gelernt habe, ich hatte mir gar nicht so Gedanken darüber gemacht, der erste DDR-Fußballer, der geflohen ist aus der DDR. Herr Nachtwey, erstmal guten Tag.
Ja, hallo, servus.
Hi, hi. Norbert Nachtwey ist uns per Telefon zugeschaltet, nur falls das von der Soundqualität ab und zu etwas ruckelt. Genau, mit mir noch dabei ist natürlich wie immer im Podcast Fabian Wölfling, Sportchef der Mitteldeutschen Zeitung, HFC-Experte. Hallo Fabian.
Hallo.
Genau, Herr Nachtwey, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Es gibt natürlich auch einen aktuellen Anlass. Sie haben Ihre Biografie geschrieben.
Ja,
genau, die ist gerade, die ist in diesem Jahr rausgekommen, 280 Seiten, glaube ich, ein bisschen mehr sogar.
Ja.
Bevor wir jetzt mal so in Ihre Lebensgeschichte gehen, wie kam es dazu? Warum jetzt die Biografie?
Naja, wir haben ja vor 3 Jahren hat es ja eine Doku von mir gegeben.
Genau.
Und das sollte jetzt quasi nochmal so ein Abschluss sein von meiner Geschichte. Noch ein bisschen intensiver, ja. Noch ein bisschen ein paar Bonbons dazu getan, wie die Lebensweise so als Profi war bei Bayern und bei Eintracht Frankfurt. Ich habe ein paar Details verraten, aber nach 40 Jahren kann man das machen.
Das denke ich auch. Wir gehen mal so ein bisschen in die Situation herein, das haben Sie auch schon ganz oft erzählt, in die Situation herein, die ja Ihr Leben ja eigentlich verändert hat oder auf jeden Fall verändert hat. Ja. Erzählen Sie einfach mal sozusagen von Ihrer Flucht und vielleicht dieser Moment, den finde ich so ganz spannend, wo Sie steigen ja dann in Istanbul in ein Taxi und sind dann in dem Taxi. Haben Sie noch irgendwie Erinnerungen, was man da denkt oder was geht in einem davor, weil man ja weiß, jetzt ist es irgendwie soweit oder jetzt könnte es dazu kommen, dass ich wirklich in ein anderes Land komme dann sozusagen?
Naja, die Geschichte mit dem Taxi, die war ja nach einer geplanten Nacht, ja.
Ja, genau.
Wir hatten ja im Bursa gespielt und der Jürgen Pahl hatte da mit dem Amerikaner Kontakt aufgenommen. Ich kürze es mal ab, wir haben uns dann nachts bei ihm auf dem Zimmer getroffen. Ich bin mitgegangen und da haben wir einen Plan gemacht. Der hat gemerkt, dass Jürgen starkes Interesse hatte,
genau,
sich von der Mannschaft abzusetzen und ich bin halt quasi, ich war Beifahrer.
Genau, Sie saßen zusammen an der Bar mit Jürgen Pahl und der hatte sich da sehr intensiv mit dem Reiseleiter, aus Amerika unterhalten.
Ja.
Genau.
Und es wurde immer intensiver und dann hat der Amerikaner gemerkt, dass da mehr Interesse besteht und da hat er seine Hilfe angeboten. Ja. Und da haben wir halt bei ihm auf dem Zimmer einen Schlachtplan gemacht, nachts um 2:30 über den Flur geschlichen. Naja, wir wussten ja nicht, wie viele Stasi-Leute uns da begleitet haben. Und vielleicht gucken sie auf dem Flur, ob da alles in Ordnung ist. Also okay, wir haben da einen Schlachtplan gemacht und der ist am nächsten Tag auch mit seiner Reisegruppe da nach Istanbul gefahren. Und da hat er gesagt, er ist in dem Hotel, wenn wir Lust haben, sollen wir vorbeikommen, der hilft uns.
Können Sie, das ist mir beim Lesen nicht ganz klar geworden, was war die Motivation von dem? Hat er einfach gedacht, ja, ich will den jungen Menschen helfen oder ja, hat er gegen die DDR gehabt oder was war sein Antrieb?
Nein, gar nicht. Der hat das in dem intensiven Gespräch mit dem Jürgen gemerkt, dass da mehr drin ist der hat auch gemerkt, dass wir eventuell seine Hilfe brauchen und er hat das angeboten. Wir wussten ja damals, wir waren ja naiv, es hätte ja auch einer von der Stasi sein können. Aber das war uns egal, also ich bin dann mit aufs Zimmer und da haben wir was getrunken, ein Whisky.
Whisky,
haben
genau.
Noch nie getrunken, ja. Und da hat er uns den Vorschlag gemacht, wenn wir uns das überlegen und er soll uns helfen, macht er gerne.
Ja.
Wahrscheinlich war der Jürgen sympathisch oder was weiß ich oder wir, keine Ahnung. Ja. Und da hat er gesagt, und wir haben ja auch noch 2 Stunden Zeit gehabt in Istanbul, um unsere 3,50 Mark da auszugeben. Ja. Und ich bin da halt mitgelaufen. Ich habe jetzt ehrlich gemeint, es ist ja noch nicht aller Tage Abend, vielleicht machen wir es doch nicht, ja. Und dann wurde die Zeit immer enger und der Treffpunkt, wir mussten ja dann wieder pünktlich am Bus sein, sonst hätten wir ja wieder eine Strafe gekriegt, ja. Mhm. Und die Zeit wurde immer enger und dann habe ich halt gesagt, und der Jürgen hat gesagt, komm, wir steigen ins Taxi, zack, und da habe ich gesagt, jetzt habe ich vorher immer die große Klappe gehabt und war überall dabei. mache ich mit.
Sie gut. hatten sich ja auch schon so ein bisschen darüber unterhalten, also nicht zumindest nicht rüber zu gehen sozusagen, aber was wäre, wenn wir Bundesliga spielen könnten? Das war ja auch so ein Gesprächsthema.
Das war ja der Ursprung. Mhm. Wenn wir Bundesliga geguckt haben, alle miteinander in Halle, die ganzen Spieler, da haben wir immer erzählt, oh, Bundesliga, das war ja die beste Liga damals der Welt für uns. Sowieso ja. haben wir immer geguckt. Was wäre, wenn wir die Möglichkeit hätten, da mal zu spielen? Können wir da bestehen? Das war immer die große Frage. Ich meine, wir haben ja auch unsere Ausbildung gehabt. Und nicht zu knapp, sage ich mal. Ja, das war die große Frage. Und dann haben immer alle gesagt, wenn ich die Möglichkeit hätte, ich würde es machen, das. Aber es hatten ja nicht alle. Es hatten nur die, die die Möglichkeit hatten, über die Auswahlmannschaften ins westliche Ausland zu kommen.
Ja, genau.
Ja. Weil so über die Mauer abhauen oder über den Grenzstreifen, das wäre ja gar nicht in Frage, kommt viel zu gefährlich. Also ging das nur über den Sport. Und jetzt hat sich halt die Sache mal so angebahnt. Wir waren in der Türkei, NATO-Land, wussten wir ja damals noch nicht so richtig, ja, aber wegen der Auslieferung und so weiter, nachher sagen die, nein, machen wir nicht. Weil sie keine Konflikte irgendwo haben wollten mit der DDR, ja. Naja gut, und dann habe ich mich ins Taxi gesetzt und dann sind wir da ins Hotel und haben geklingelt und hat er gesagt, welcome.
Wie ging es dann weiter?
Hat sich angezogen und alles drum und dran, sind wir gleich ins Taxi, ja, und sind in die amerikanische Botschaft. Und dann war die Sache erstmal sicher.
Okay.
Die haben sich gleich um uns gekümmert, die haben gleich ihre Leute rausgeschickt und haben den Bus, die Delegation beobachtet, wie die reagieren. Ja, und die haben natürlich überall bei der Polizei angerufen, das, haben sich hier zwei DDR-Bürger gemeldet, die sich vielleicht verlaufen haben oder sowas. Die mussten ja dann auch wieder fliegen. Das Flugzeug ging
genau,
ja auch.
Genau.
Gut, und dann sind die abgereist und dann sind die wieder ins Hotel gekommen und haben das okay gegeben und haben uns erstmal gefragt, dann erstmal haben sie uns bewirtet. Essen, trinken, als ob wir verhungert ausgesehen haben. Ja, so viel war das. Und dann haben sie mal so nebenbei gefragt, wo wir nach Amerika hinwollen. Und dann haben wir gesagt, nee, wir wollen nach Deutschland, ja.
Zauberwort ist Bundesliga.
Ja, Bundesliga und so weiter. Und dann haben die gleich das deutsche Konsulat angerufen und die haben dann jemanden vorbeigeschickt und dann ging es weiter.
Die haben dann, da war ja auch noch ein dritter Spieler dabei, vielleicht können wir das auch noch ganz kurz zumindest erwähnen.
Das war der Burkhardt.
Genau, Burkhardt Pingel. Mit dem hatte ich letztes Jahr, glaube ich, auch mal gesprochen, der hat das damals eben anders entschieden einfach. Der konnte jetzt auch nicht hundertprozentig sagen, warum, aber es war auch so ein bisschen familiär und so.
Und er war auch in der Nacht nicht dabei.
Ja, wahrscheinlich hat das auch mit reingespielt. Ja.
Und wir sind spazieren gegangen, wir waren ja in den Ledergeschäften, das war ja für die DDR, für uns DDRler war das ja ein gefundenes Fressen, ja, im Osten Ledersachen zu kriegen war schwierig, ja. Und dann haben wir dir, weil die Zeit dann knapp wurde, dann haben wir gesagt, Burkhardt, hör zu, wir waren gestern Abend, Nacht mit dem zusammen, wir haben jetzt folgenden Plan, wie sieht's aus, gehst du mit? Und dann hat er gesagt, nee.
Ja, also ich habe mit ihm gesprochen, hat doch gesagt, dass er das jetzt eigentlich dem nicht hinterher trauert, obwohl er natürlich auch die Chance gehabt hätte, wie sie dann später Bundesliga zu spielen. Also vom Vermögen her war das ja, sie waren ja damals die Zwillinge, oder? Das war noch sie und Burkhardt Pingel, die sehr, sehr ähnlich aussahen. Da gibt es schöne Bilder
von. Ja, beide schneeweiß und schneeweiße Haare, längere Haare, wie es damals war.
Ja, ja,
und wir haben ja alle Auswahlmannschaften durchlaufen.
Ja. Das hat man dann ja auch später gesehen, aber dazu kommen wir vielleicht noch nicht. Ich würde gerne noch einen kleinen Schritt zurückgehen, nämlich so kurz Ihre Karriere auch hin zum HFC. Sie sind in Sangerhausen geboren, in Polleben aufgewachsen, waren dann da in den Mannschaften vor Ort, kamen dann aber zum HFC. Woran lag das? Haben Sie sich da einfach so ausgezeichnet oder gab's da solche?
Ja, aber es gab ja damals schon überall. Wir haben dann für den Kreis Eisleben gespielt, da war ich in der Kreisauswahl.
Ja.
Dann haben die ganzen Auswahlmannschaften gegeneinander gespielt. Dann haben wir Bezirksmeisterschaften gehabt.
Ja.
Und da waren natürlich auch schon Beobachter da. Das war ja in der DDR, war ja Scouting Nummer 1.
Und dann war
Talente
der
beobachten. Und da haben sie mich angesprochen. Und wie es aussieht, ich würde Talent haben und so weiter. Und dann bin ich dann mit 14, 15 auf die Sportschule nach Halle zum HFC.
Genau, und dann ging es relativ schnell dann auch
und dann ging's
in auch den Oberliga-Kader dann sogar. Und Sie waren ja, wie alt waren Sie? 17 waren Sie doch, oder?
17, ja.
Wahnsinn.
Ja.
Also, da schon, was ich auch sehr schön fand in Ihrem Buch, das war ja durchaus privilegiert, ja, das macht man sich ja gar nicht so klar, aber auch so von dem, wie um einen gesorgt wurde und so. Also ich habe da von Südfrüchten gelesen und von Adidas-Turnschuhen und so.
Wir haben alles gekriegt.
Ja, also
wir haben ja wirklich alles, auch das war ja, die DDR hat ja über den Sport versucht, Anerkennung in der Welt zu kriegen.
Ja.
Damals. Ja. Und deswegen haben die alles in den Sport investiert. Mit Erfolg, die waren ja bei Olympiaden, die kleine DDR war ja neben Amerika und da war an China noch gar nicht zu denken. Ja,
ja, Wahnsinn, was damals geleistet wurde im Sport.
Die waren in allen Sportarten, im Wintersport, da kann man sich gar nicht vorstellen, ja, waren die überall dabei und wir wurden gefördert, wir hatten Privilegien, wir haben alles gekriegt, Sportschule, das, Auslandsfahrten, alles, ja.
Wahnsinn, ja.
Vielleicht die Zuhörer mal mitzunehmen, weiß ja vielleicht nicht jeder auswendig, ist ja so Mitte der 70er, ne, wo sich quasi ihr Aufstieg beim HFC und dann.
Ja, genau, wir müssen das noch ein bisschen einordnen, das genau.
Vielleicht mal so ein bisschen, wer war da beim HFC Chemie, so die Größen, zu denen Sie vielleicht aufgeblickt
haben? Da war ja der Bernd Bransch, hat noch gespielt, der war Kapitän, der Klaus Urbancik war ja vorher Kapitän, aber der ist dann ins Trainergeschäft eingestiegen, der war Trainer in Halle. Das waren ja beide auch die Kapitäne der DDR-Nationalmannschaft. Ja. Ja, Klaus Urbancik und Bernd Bransch.
Großer HFC-Spieler.
Ja, das war die große Zeit vom HFC, mit der Eindhoven-Tragödie dann auch dabei natürlich.
Ja, das stimmt. Ja, da war der Werner Peter im Sturm gespielt, Vogel im Sturm gespielt, Wawzyniak-Verteidiger, Wolfgang Schmidt, auch eine Legende vom HFC-Mittelfeldspieler.
Genialer Mittelfeldspieler, ja.
Ja. Also da bin ich reingekommen und das ist halt, das war klasse, konnte man nur lernen, ist klar, ja.
Finde ich auch ein ganz spannendes Gedankenexperiment, das Sie in dem Buch machen, so was wäre gewesen, wenn Sie die Flucht nicht gemacht hätten, wenn Sie einfach gesagt, nee, fühlt sich jetzt nicht richtig an, ich bleibe jetzt doch irgendwie da, wohin wäre Ihr Weg gegangen, haben Sie gesagt, wahrscheinlich irgendwann weiter delegiert nach Magdeburg, wahrscheinlich nicht zur großen HFC-Legende geworden.
Ach so, ja, also der Werdegang wäre ja wahrscheinlich so gewesen, wenn ich von der Leistung her das beibehalten hätte, ja, dann ist es in der DDR so gewesen, dass die größtenteils alle zu Dynamo Berlin transferiert haben. Und da hatte ich ja überhaupt keinen Bock drauf. Dynamo Berlin konnte keiner leiden. Ja, der Stasi-Verein und alles drum und dran. Am Anfang war es Dynamo Dresden, Magdeburg, da haben sie viele Spieler hingeschickt, ja, um international dagegen halten zu können. Und dann kam Dynamo Berlin und da hatte ich ja wirklich keine Lust drauf. Also das hätte ich nicht gemacht. Also du wärst wahrscheinlich geworden und Dynamo Berlin, also darf ich gar nicht dran denken.
Jetzt gehen wir wieder zurück zu der Situation dann in Istanbul. Wir hatten ja schon mal ein Gespräch, vor einem Jahr, glaube ich, haben wir schon mal gesprochen, hatten Sie erzählt, Sie haben sich dann in Istanbul eigentlich auch relativ frei bewegt. So, das fand ich irgendwie total, total beeindruckend, weil die Situation ja, eigentlich mussten Sie ja davon ausgehen, dass irgendwie... Vielleicht doch die Stasi probiert, sie zurückholen.
Ja, aber ich habe gedacht, die erkennen mich nicht, weil ich aussehe wie ein Türke. Ja.
Schöner Schnurrbart.
Schneeweiße Haare.
Genau.
Also da muss ich wirklich sagen, wie wir das gemeistert haben, wir haben das völlig aus dem Hirn raus, nicht gepresst, aber es war so eine Naivität, ja. Dass wir uns dafür frei bewegt hätten, haben wir haben gar nicht an die Türkei gedacht und alles drum an die Stasi gedacht, dass sie uns auf einmal suchen oder irgendwas. Ich weiß nicht, warum wir waren vogelfrei. Wir sind ins Kino gegangen, überall. Wir sind in die Bar gegangen, haben was getrunken. Dann haben sie die Journalisten, die haben uns ja auch gesucht, da die Einheimischen. Dann haben sie gefunden, wo wir geschlafen haben, wo wir untergetaucht sind. Dann haben sie uns verlegt nochmal. Ja, und naja, dann waren wir 10 Tage in der Türkei, weil das für die Regierung da auch was ganz Neues war, ja, und mussten von einem Verhör zum anderen gehen, deswegen hat sich das so hingezogen, dann haben sie unsere Bilder veröffentlicht, verkauft, ja, die waren groß angeschlagen am Bazar. Und und dann haben sie uns dann nach 10 Tagen endlich jeder in einem Auto direkt sicher an die Gängwege fahren mit hochbekleideten Flugzeugen und haben gesagt, Gott sei Dank, seid ihr weg.
Ich dann auch ein Buch gelesen, was ich dann auch ganz spannend fand, so ein bisschen Glück, aber auch Timing gehört dann wahrscheinlich dazu, zu erklären, ja, warum nicht, weil das war wohl zeitgleich zur Ausbildung von Wolf Biermann.
Und dann war so das hat Theorie. der Matthias dann später dazu, vielleicht haben sie sich auf ihn konzentriert und nicht auf die kleinen depperten Fußballer, ja, die sowieso nichts werden im Westen, was weiß ich, keine Ahnung, ja. Vielleicht, das war vielleicht ein Grund dafür.
Matthias ist Matthias Liebing, der
genau, der Autor.
Ja, der Autor des Buches, genau, der das quasi mit ihnen zusammen geschrieben hat.
Ja, kleine. Und auch die Doku hat er ja auch mitgemacht.
Genau, der auch die Doku gemacht hat.
Ja.
Ganz genau. So, dann ging es ja über die deutsche Botschaft im Endeffekt, dann nach Deutschland.
Die haben sich um uns gekümmert, wir waren auch da, sind mal an den See gefahren. Was weiß ich, hat uns Istanbul gezeigt, Essen gegangen, die haben sich dann um uns gekümmert.
Klingt ganz idyllisch.
Ja.
Schöne wir Zeit waren, in Istanbul.
Ich meine, Istanbul war ja damals auch schon 3-4 Millionen.
Ja,
das
ist
eine gigantische Stadt. Ja. Also ich war ja dann auch, durch die Doku war ich ja eine Woche wieder da und so weiter. Und da ist, also als ob es gestern gewesen ist, dann kamen wir alles wieder so hoch und es war alles so nah und gar nicht so 40 Jahre her ist es eigentlich, oder länger schon. Hm. 76 war das.
Genau,
76. 48 Jahre.
Wahnsinn, ja.
Damals dann waren es 45, wir waren ja vor 2-3 Jahren die Woche da. Hm. Es war gigantisch, hat Spaß gemacht.
Das kann ich mir total vorstellen. Dann kamen Sie ja nach Deutschland, das hatte dann alles funktioniert. War dann irgendwie so der erste Weg gleich in die Bundesliga oder wie schafft man das dann?
Also nee, wir wussten ja gar nicht, wie es weitergeht. Ja. Wir sind ja nach München geflogen, die Maschine ging nach München. Und da musste man auch zum Verfassungsschutz das verhört. Dann haben uns da ein paar Mädels aus dem Büro, die haben uns eingekleidet, Wintermäntel, das war ja im November. Dann sind wir so, haben wir Karten gekriegt für das Weltpokal-Endspiel gegen Belo Horizonte, Bayern München, Belo Horizonte, da waren wir schon mal im Olympiastadion.
Sehr gut.
Und es waren aber nur 7.000 oder 8.000 Zuschauer da.
Das hatte damit nicht so richtig Interesse.
Nee, das hat nicht gezogen, ja. Und nach diesen 3 Tagen, wenn wir da, und Bayern München wusste nicht Bescheid, das hat nicht in der Zeitung gestanden. Da hat keiner Bescheid gewusst. Detmar Kramer war zu diesem Zeitpunkt Trainer und der war ja dann hier auch in Frankfurt und er hatte mir gesagt, Norbert, wenn er das gewusst hätte, dann wären wir direkt zu Bayern gegangen, erstmal zum Probetraining. Aber die hatten nichts gewusst. Also musste man den automatischen Weg nach Gießen ins Notaufnahmelager machen.
Wissen Sie heute, was das so diplomatisch für Konsequenzen hat oder wie auch in der DDR damals damit umgegangen wurde? Haben Sie da, ich meine, Sie haben jetzt ja auch viel sich damit beschäftigt, kommen wir nachher auch nochmal dazu, zu Ihrer Stasi-Akte.
Ja.
Aber wissen Sie, was damals da los war? Also haben die das...
Das wusste ich nicht, wie die das, ob da intern Fragen kamen oder ob die, wie die miteinander geredet haben, kommuniziert haben. Ja. Ich weiß nur, dass wir, wo wir in Gießen waren, waren wir Gott sei Dank nur 3-4 Tage da, weil der Wolfgang Mischnick, der FDP-Vorsitzende, der war in Frankfurt im Verwaltungsrat. Und der hat ja immer noch einen Draht, der kommt ja auch aus Sachsen,
genau.
Ursprünglich. Und der hat ja immer noch einen Draht gehabt zu den ganzen Ostpolitikern und Spottgeschichten und so weiter. Und der hatte das gewusst.
Ja, okay.
Der hatte das gewusst und hat gleich bei der Eintracht gesagt, einer fährt hin, da sind 2 eben Jugendnationalspieler abgehauen, die sind in Gießen, komm, wir testen die mal, können wir doch mal nehmen, Probetraining und so weiter. Und dann war nach 3-4 Tagen kam der Dieter Tippenhauer, hieß der hat uns abgeholt, ja, und wir waren natürlich glücklich, wir haben gedacht, das gibt's doch gar nicht, ja. Alles ging alles so rasend schnell, weil Gießen war ja auch keine, sagen wir mal, das war kein Grand Hotel.
Das war kein Wohlfühlort.
Das war kein Grand Hotel, ja. Und ich war neulich, wir waren ja wieder da wegen der Reportage und so weiter. Da hat sich nichts verändert. Das war jetzt ganz schlimm gewesen. Die ganzen Leute da, die sie rübergeholt haben, freigekauft. Manche sind auch gefoltert worden, Familien und oje.
Ja,
ja, und dann, wir haben Probetraining gemacht, Jula Lorand war Trainer. Paul Czernaj Co-Trainer. Und er hat gesagt, Vorvertrag machen, kommen.
Weil man muss wissen, Sie sind ja dann für eine Zeit lang gesperrt worden, auf Betreiben der
DDR. Haben natürlich extrem Zeit, haben die sich gelassen. Ja, wir sind dann direkt nach paar Tagen sind wir gleich nach Frankfurt, sind wir im Hotel untergebracht worden in der Nähe vom Riederwall. Das war ja damals die Trainingsstätte von der Eintracht. Und ja, und die haben sich so nach ewiger Zeit, 30 oder einen Monat oder anderthalb Monate, ist dann die DDR und die haben dann eine Einjahrsperre beantragt. Genau. Und die muss man absitzen. Ja, im Nachhinein, wir konnten ja bei den Amateuren spielen. Mhm. Das war damals die dritte Liga, die Hessenliga, die war schon stark. Ja, Hessen-Kassel hat da gespielt und was weiß ich, wir haben gegen Männermannschaften gespielt, ist ja klar. Hm. Eintracht. War ja, die Amateure waren ja da drin. Und bei den Profis haben wir trainiert. Ja, also von daher war das jetzt, wir waren im Spielbetrieb, ja. Und außerdem hat es für unser Privatleben klasse gepasst, dass wir ein Jahr gesperrt waren. Wir konnten nicht bei den Profis trainieren. Also sind wir auch abends um die Häuser gezogen. Ist ja ganz klar. Wir waren 19 Jahre alt.
Genau, da haben Sie dann, da kommen wir nachher nochmal zu, haben
der
Sie
Name, auch, natürlich
Spitznamen Nachtfalter. Bekommen.
Genau. Palfalter hört sich ja schlecht an, ja.
Ja, das war Ihr Name dann quasi, hat da gut gepasst.
Nachtfalter, der Tula, ja.
Genau, nochmal ganz kurz zu dir, wissen Sie heute, was in der DDR da los war? Also hat das auch familiär Konsequenzen gehabt, dass Sie dann weg waren? Also Ihre Familie wurde... Also
naja, ich konnte mir dann schon vorstellen, das war ja, wenn ich jetzt permanent an meine Mutter gedacht hätte, hätte ich das nicht gemacht. Hm. Weil wir waren so zusammengeschweißt, familiär alle, und auch als ich in Halle war, ich bin jede freie Minute heimgefahren. Das war, konnte mir schon vorstellen, deswegen konnte ich auch niemals irgendwo zu Hause mal sagen, vielleicht, wenn ich mal die Möglichkeit hätte, vielleicht mache ich einen Sprung in den Westen. Das hätte meine Mutter nicht überstanden. Hm. Ja. Hm. Also ja, gut, ich konnte mir das vorstellen. Deswegen habe ich versucht, so schnell wie möglich Kontakt aufzunehmen über Telefon, Briefe sowieso. Ich wusste ja, dass die alles aufmachen und Telefone abhören. Man musste ja die Gespräche anmelden in die DDR.
Ja.
Einfach nur Hallo sagen, Mutter, mir geht's gut, macht euch keine Sorgen. Ja, wir bleiben jetzt in Kontakt und so weiter und das und das und das. Und hat auch nicht lange gedauert. Das haben wir uns 1980 in Brünn getroffen beim Europapokalspiel von der Eintracht gegen Brünn.
Genau, 1980, 4 Jahre später sozusagen.
Das war jetzt 4 Jahre, das war ja jetzt von der Zeit her keine große Epoche, die da vergangen ist, 10, 20 Jahre. Also 4 Jahre waren noch im Rahmen. Und wir haben natürlich, deswegen hat mich das so gewundert, dass sie die einreisen lassen haben in die CSSR. Man brauchte kein Visum, das ist klar. Mhm. Aber wenn die gekommen wären, sie fahren nicht dahin, hätten sie nichts machen können. Also haben wir, mein Vater, meine Mutter, meine Schwester, meine Schwägerin war mit. Wir haben hier alles gebucht von der Eintracht. Zimmer bei uns im Hotel, mit uns zusammen essen, also die ganze Zeit zusammen verbringen. Stadion, alles.
Und das hat funktioniert.
Das hat funktioniert und die sind in Ruhe gelassen worden. Ja, die sind nicht mal kontrolliert worden. Ich habe ihnen ja Geld gegeben. Hm. Ja. Ist ja im Zug nicht mal kontrolliert worden, gar nichts.
Ist eher so, wenn man das Buch liest, muss man ja sagen, die Repressalien für ihre Familie waren ja relativ überschaubar. Ich glaube, der Vater musste das Parteibuch zurückgeben. Das war so das Schlimmste.
Ja, da hat er sich brutal geärgert.
Aber eigentlich sind die ganz gut da weggekommen, eher so die beim HFC dann, ne? Der Burkhard Pingel so ein bisschen da.
Ja,
dem wurde dann so ein Exempel statuiert, der Trainer Günther Hoffmann wurde abgesetzt, so ein bisschen, die waren dann eher die
den schwarzen Peter Entschuldige, bekommen haben. Anstatt dem Burkhard den roten Teppich auszurollen, weil er landestreu war und vereinstreu, ja. Was ich danach mal erfahren habe, das wusste ich nicht, das habe ich jetzt nicht im Buch drin, dass dann kam ja einmal im Monat kam der von der Partei, so ein Parteifritze, und hat da immer so eine Rede gehalten. Also ja, die waren ja alle bei uns, ab einem gewissen Alter mussten die ja alle in die SED. Mhm. Ja, und da hat die überhaupt nicht interessiert, die Spieler, aber da kam immer einmal im Monat so ein Bonze vorbei und hat erzählt, im Westen schlecht, das. Und dann hat er angefangen und hat gesagt, die Verbrecher, Pal und Nacht, weil die uns das angetan haben. Und da ist der Bernd Bransch aufgestanden und hat gesagt, stopp, das sind keine Verbrecher. Das sind zwei Jungs, die einen Fehler gemacht haben. Wir müssen darunter leiden, aber Verbrecher sind das nicht. Das habe ich erst viel später erfahren, weil ich habe Bernd Brahn zwischenzeitlich immer mal getroffen. Also da hätte ich mich wirklich nochmal bedankt bei ihm für die Aussage. Also das muss man ihm wirklich hochhalten, ja. Hat sich natürlich auch kein anderer getraut, weil der Bernd war der Chef und war auch Kapitän der Nationalmannschaft und alles, klar. Aber es war trotzdem eine gute Geste.
Ja, ja, absolut. Kann man so sagen. Sie waren dann bei Frankfurt sozusagen und haben dann, also das war schon so, dass sie da komplett mithalten konnten, das Niveau so, also das kann man schon sagen, oder? Sie haben ja dann erste Liga
gespielt. Ja, wir haben uns natürlich rangetastet. Wir haben natürlich nicht übertrieben im Training, also mit Einzelaktionen, aber man konnte sich natürlich Bernd Nicke, Bernd Hölzenbein, Jürgen Krapowski, zwei Weltmeister. Später kam Bruno Betzer dazu. Bruno Betzer, Bum Gunscher, Ronny Borchers, also Charlie Körbel, ja. Ja. Also da konnte man von denen lernen und das ist halt der Unterschied gewesen. In der DDR, ich sag's mal so grob, ging alles nur übers Kollektiv. Das war ja der Ausdruck. Und man weiß ja auch, kann ich auch ruhig sagen, ist ja kein Geheimnis, sobald sich einer mal richtig gut rauskristallisiert hat, den haben sie gleich ein bisschen gedrückt. Damit, die haben ja damals schon Scouts gehabt und es war ja der Gerd Weber, der ist ja auch angesprochen worden, er wollte ja in Westen und so weiter. Die Situation kennen wir ja mit dem Kotte und alles drum und dran. Das war ja der Erste, der abhauen wollte eigentlich. Und mit über die Frau haben sie es dann erfahren und was weiß ich, ja. Und das hat es ja damals immer schon gegeben, dass exzellente Spieler auch dann irgendwann mal angesprochen wurden. Und das wollten die unterbinden, wollten niemanden, die einzelne Person niemals so hochkommen lassen. Ja? Immer nur übers Kollektiv. Und das war im Westen anders. Die Mischung hat gestimmt. Da ging es erstmal über Einzelspiel, ja. Und dann natürlich auch mit dem Kollektiv zusammen und Jürgen Krapowski, Bernd Hölzenbein. Also von denen konnte man ja nur lernen.
Wie war das eigentlich, das interessiert mich mal so persönlich, wie war das als DDR-Spieler bzw. als DDR-Bürger im Umgang? Haben die sie da besonders behandelt oder waren sie da
irgendwie so? Nee, wir haben nur Spaß gemacht und die haben sich, also wir sind aufgenommen worden, als ob wir schon ewig da in der Jugend gespielt hätten und so weiter. Die haben uns eingekleidet, das. Ach, das war Bernd Nickel, da war da Paraderolle, der hatte da Wintermäntel und was weiß ich, wir sind da zur Ausstatter gefahren. Also da haben sie sich wirklich rührig um uns gekümmert.
Aber auch im persönlichen Umgang, ja, mit den anderen Spielern und so, da gab es jetzt keine Berührungsängste oder
dass man irgendwie... Nein, gar nicht.
Okay.
Gar nicht.
Das ist schon bemerkenswert, finde ich.
Ja. Nie irgendwie Ossi. Wenn, dann habe ich mal einen Spaß gemacht. Ja. Leute, Debas, ich bin von drüben, was ist los? Ja, so viel Spaß gemacht, ja. Haben sie alle gelacht, ja.
Sie haben ja dann, eigentlich das Ultimum erreicht, was man im deutschen Fußball erreichen kann, vielleicht außer auf der Nationalmannschaft, da können wir dann später nochmal reden, aber im Vereinsfußball sind zu Bayern München gekommen. Also wirklich das, was sie sich erträumt haben im Vereinscasino in Halle, ist dann tatsächlich wahr geworden. Sie sind... Ja, zu den Bayern.
Wie war der Weg?
Naja, also ich muss dazu sagen, dass ich mich hier in Frankfurt brutal wohlgefühlt habe. Ja.
Und auch große Erfolge vielleicht noch kurz.
Große Erfolge, so also nach, ich habe 78 mein erstes Spiel gemacht im Frühjahr nach der Sperre gegen Stuttgart und zwei Jahre später sind wir UEFA-Pokalsieger geworden. Und ein Jahr später, drei Jahre später DFB-Pokalsieger. Das ist ja alle Titel, die man nicht für Bayern München holt, sondern im normalen Verein, sage ich jetzt mal mit Anführungszeichen, ja. Das ist ein Erfolg, das bleibt ewig, das bleibt ewig. Bayern, ich weiß gar nicht, 30 Mal Meister. Ungefähr, das Einzige, was mit Bayern nicht geklappt hat, muss man wirklich sagen, ich habe keinen internationalen Titel mit denen gewonnen.
Da gab es ja so ein Spiel.
Champions League, Endspiel. Ja, genau, das war ein Trauma.
Ja. Oh Gott. Matcha, Hacke und so weiter.
Ja, oh nein.
Das darf ich gar nicht. Ich habe es mir vorhin nochmal angeguckt übrigens, das Tor. Ja. Das war schon ein gutes Tor. Ich weiß gar nicht, wo Sie da in dem Moment waren. Wissen Sie das noch?
Ich bin links raus, dann ist der Ball nach innen gekommen, ja. Nach innen und auf der Linie stand der Hansi Flick.
Genau, den hat man gesehen, ja.
Ja, ich habe ja damals Libero gespielt.
Genau. Sie haben ja im Mittelfeld eher angefangen, so habe ich jetzt in Erinnerung.
Mittelfeld, und dann, Außenverteidiger, also ich habe eigentlich alles gespielt. Ich habe ja in der Jugend im Osten, ich war ja Vollblutstürmer. genau. Nur vorne gespielt, Tore gemacht und dann ist man so peu à peu hintergegangen. Und dann habe ich, also Libero habe ich dann zum Schluss am liebsten gespielt, ja, für den Klaus. Das war ein Dilemma für mich, weil Klaus Augenthaler, mit dem war ich 7 Jahre auf dem Zimmer, ja. Und dann hatte der Bandscheibenprobleme und dann habe ich gespielt. Und wir alle Experten haben gesagt, also normale Nationalmannschaft, ja, besser geht's nicht.
Genau, die Nationalmannschaft, das sollte nicht sein, aber vielleicht ganz kurz nochmal, der Weg zu Bayern, das war doch damals dann schon Uli Hoeneß,
ach so,
oder?
Ja, ist klar. Und dann hat mich tatsächlich der Uli angerufen.
Ja.
Ich habe mich erschrocken.
Ja. Weil sie hatten gerade erst ihren Vertrag eigentlich verlängert. Ich hatte gesagt,
brauchst nicht Herr Hoeneß zu sagen, ich bin der Uli.
Ja.
Ja. Ja. Wir haben da, ich sitze hier mit dem Paul Czernay zusammen und wir haben uns über dich unterhalten, dass du für uns interessant sein könntest. Was hältst du davon, wenn wir uns mal treffen? Und wenn man, ich bin nicht nach München gefahren, habe zugesagt und dann hat man verloren. Wenn man mit Uli zusammen ist und der spricht mit dir und das. Abgesehen natürlich vom finanziellen Vorteil. Ja.
Und Sie haben da eine Rekordablöse gekostet, richtig? Also Sie
waren quasi
der teuerste Zugang bis dato.
Ja, weil ich meinen Vertrag auch vorher noch 4 Jahre verlängert habe in Frankfurt.
4 Jahre, okay.
4 Jahre, der Wolfgang Zenger, ja, der war der Präsident und 4-Jahres-Vertrag für, naja, ich glaube, ich habe im Monat 14.000 Euro war das.
14 Euro.
Da wäre ich vielleicht auf 200.000 gekommen mit Prämie und Zuschauerbeteiligung und so weiter. Zahlen können wir ja reden. Und bei Bayern war es halt viel mehr.
Was heißt viel mehr?
Da war ich 370 oder 380 gleich am Anfang. Also wir werden ja noch Prämien dazugekommen und so weiter.
Das ist schon deutlich, das ist schon sehr deutlich, ja. Das
ist Doppelte, ja.
Und man gewinnt Titel. 4 Meistertitel haben sie gewonnen.
Wenn ich mich 4 Meistertitel, 2-mal Pokalsieger noch, die anderen, der Supercup zähle ich ja gar nicht.
Das auch noch. Auch andere glorreiche Bayern-Zeiten kamen auf. Also, wird also Kalle Rummenigge gespielt und Jean-Marie Pfaff. Paul Breitner auch noch, stimmt.
Ein Jahr noch mit dem Paul. Da haben wir gar nichts gewonnen. Dann
woran
ist der
lag Vater das?
Paul aufgehört. Im zweiten Jahr mit dem Kalle sind wir gerade noch Pokalsieger geworden. Haben wir hier in Frankfurt Elfmeterschießen gewonnen. Gegen Gladbach, glaube ich. Da hat der Lothar Matthäus verschossen.
Auch in die Fußballgeschichte eingegangen, vor seinem Wechsel noch.
Ja, genau, und als der Kalle dann nach Mailand gegangen ist, ja, sind wir auf einmal 3-mal hintereinander Meister geworden. Da kam aber zwischendrin auch Udo Lattek als Trainer, muss ich dazu sagen.
War das der beste Trainer, den Sie hatten?
Das war einer, das ist für mich der beste, weil ich mich mit ihm super verstanden habe.
Ja.
Ja. Ich meine, Jupp Heynckes war Top-Trainer. Aber der hat immer gedacht, ich habe was gegen ihn, wo er von Gladbach gekommen ist. Ja. Ich habe gesagt in der Zeitung mal, wie soll man nennen? Josef? Vielleicht in München ist Josef für Jupp, ja. Hat er gesagt, Jupp, ja, keine Ahnung. Und im ersten Jahr haben wir nichts gewonnen, das kam noch dazu, ja. Und Gott sei Dank sind wir im zweiten Jahr mit dem Meister geworden. Also Top-Mensch, charakterlich, klasse, feiner Trainer und ja. Bin froh, dass ich ihn kennengelernt habe. Ich habe ja früher noch gegen ihn gespielt.
Gegen Heynckes?
Ja, ganz kurze stimmt. Zeit. Ja, da war er in Gladbach, ja. Naja, war eine schöne Zeit.
Das kann ich mir vorstellen.
Inwieweit hat Ihre Familie eigentlich da mitfiebern, mitgucken können? Man hatte wahrscheinlich, also ich glaube im Buchstreit, in Polleben konnte man trotz schwieriger örtlicher Bedingungen ARD zumindest gucken, also immer mal in der Sportschau, damit sie spielen sehen können?
Ja, die haben alle Bundesliga haben die immer geguckt. Europapokalspiele, Bundesliga, das hat jeder gesehen. Fürs zweite Fernsehen, da brauchte man so einen Decoder irgendwie, was weiß ich. Den haben wir nicht gehabt.
Durfte man dann da auch ein bisschen stolz sein, beim Bäcker sagen? Oder war dann musste man da auch schon Angst haben?
Nein, die Nachbarn sind rübergekommen, hast du Norbert wieder gesehen, das und hin und her. Ach klar, die waren stolz, mein Vater sowieso. Mein Vater war so ein ruhiger. Und meine Mutter, bei meiner Mutter ging es nur darum, wie es mir geht, ob es mir gut geht. Und da ich immer in Kontakt war und so weiter und die auch meine Karriere verfolgt haben, hat sich das alles beruhigt.
Was ich auch ganz toll fand, nochmal kurz Kontakt, Sie haben ja dann immer angerufen und dann steht im Buch, Sie haben auch manchmal dann immer angerufen mit schöne Grüße an Erich erstmal.
Das habe ich am Anfang gesagt. Also erstmal schöne Grüße an Erich.
Quasi kleiner Wink an die Stasi sozusagen.
So sieht's aus. Na, die haben doch immer alles abgehört, jedes Gespräch. Die haben ich habe die Stasi-Akten durchgelesen nach einer gewissen Zeit und da stand, da war wirklich, da stand tatsächlich drin, die haben jeden Brief und jedes Paket, was vom Westen nach Polleben gegangen ist oder was von Polleben in den Westen geschickt worden ist, aufgemacht.
Hm, Wahnsinn, ja.
Von jedem. Gott, 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 Gott. Hm. Naja, so waren sie.
Was da für ein Aufwand betrieben wurde, unglaublich.
Ja. Ja, ja,
aus
ja,
heutiger ja. Sicht. Vielleicht, weil wir es vorhin schon kurz angeschnitten hatten, Thema Nationalmannschaft. Man kann ja wirklich ohne Übertreibung sagen, dass sie mindestens in den 80er Jahren einer der besten Spieler in Deutschland waren. Wie sehr hat sie das geschmerzt, wenn sie dann auch bei Bayern dann auch gesehen haben, wie alle zur Nationalmannschaft fahren und sie durften halt immer nicht mit? Das war ja wahrscheinlich sehr schmerzhaft.
Nee, gar nicht.
Gar nicht? Okay.
Nein. Das habe ich gleich ad acta gelegt.
Ja.
Das kam raus, das kam von der FIFA auch. Man durfte nicht für zwei Länder spielen. Hm. Egal, ob man Jugend gespielt hat, Jugendnationalmannschaft oder erste Herrennationalmannschaft. Ja, das war für die egal. Einmal in dem Bereich gespielt, es gilt nur für eine, man konnte nur für eine Nationalmannschaft spielen, für eine Nation. Und damit war das Ding erledigt. Das kam von der FIFA. Dann mit der Wende und so weiter, als Deutschland eins wurde, hat sich das ja dann geändert, ist ja ein Deutschland gewesen. Ja.
Sie werden ja eventuell vielleicht, das wird zumindest angedeutet, vielleicht wären sie auch fast Weltmeister geworden. Es war zumindest, soll es das Gedankenspiel bei Beckenbauer
ja, so war es aber noch nicht gewesen und ich bin ja dann aber auch 89 nach Frankreich. Und wenn man da nicht in der Bundesliga spielt und ja. auch noch, und wenn ich jetzt beim Topverein in Marseille gespielt hätte und so weiter, ne, wäre es noch vielleicht was anderes gewesen, aber ich habe in Cannes gespielt. Die wollten da ein bisschen was aufbauen, dass vielleicht wegen Tourismus, keine Ahnung, aber ich weiß nicht, was sie machen wollten. Die haben dann so ehemalige, auch französische Nationalspieler mit da nach Cannes geholt. Gut, mich dazu.
Wie kam das damals? Also erstmal vielleicht, warum endete dann so die Zeit bei Bayern und kam dann der Kontakt zu Cannes und warum haben sie gesagt, okay, das mache ich?
Ich habe gemerkt, ich habe ja dann Libero gespielt, ja, und
genau.
Das wirklich erfolgreich. Und Klaus kam zurück und dann hat er im Mittelfeld gespielt, ja, hat er auch nicht schlecht gemacht. Der ist sowieso immer offensiv gewesen als Libero, ja, sehr offensiv. Und dann kam mein Freund Jupp und hat er gesagt, Norbert, wir haben ein Spiel gehabt in Nürnberg. Wir haben da außen rechts Probleme. Winkelhofer verletzt oder irgend sowas war es. Wie sieht's aus? Kannst du, ich sage ja, ich spiele rechts. Ich rechts gespielt, Klaus Libero gespielt, wir haben 3 oder 4-1 gewonnen in Nürnberg und dann habe ich schon mit der Außen gespielt und der Klaus wieder auf Libero-Position. Und dann habe ich gemerkt, wie die Presse mich immer, habe ich gut gespielt, habe ich für die normal gespielt. Habe ich normal gespielt, habe ich für die schlechter gespielt. Also die haben mich immer von der Benotung her, da guckt ja ein Fußballspieler immer drauf, da brauche ich ja nicht zu lügen, ja. Die haben mich dann immer unterbewertet. Und das habe ich dann gemerkt und habe zum Uli gesagt, Uli, guck doch mal hier, wie ist mich schon mit da und das. Und dann hat er gesagt, dann habe ich gesagt, wenn es die Möglichkeit gibt, wenn irgendwie komm, dann mach mal einen Haken. Ich habe ja noch ein Jahr Vertrag gehabt, da wollte mich ja nicht gehen lassen. Und dann kam für den Johnny Ekström das Angebot von AS Cannes und da hat der Uli mich mit reingedrückt.
Okay, das war dann sozusagen, also Sie wollten das auch, Sie wollten einfach weg.
Ich wollte weg. Ich habe zum gesagt, wenn die Möglichkeit da ist, Uli, denk an mich.
Sie waren ja dann auch 7 Jahre, glaube ich, bei Bayern?
Ich war 7 Jahre bei Bayern.
Zu dem Zeitpunkt, okay. Ja,
sehr. Zu dem Zeitpunkt war das.
Das muss man erstmal schaffen.
Übermäßig viel. Das hat Zugereiste, sagen die ja in München da unten, ja, das hat keiner geschafft vorher. Hm.
Also wirklich sehr beeindruckend, da diese Karriere hinzulegen nach der Geschichte. Die Zeit in Cannes, da waren Sie ja dann ein bisschen über ein Jahr, glaube ich, dort. Wie würden Sie es heute sehen sozusagen? Also es wirkt ein bisschen nicht ganz hundertprozentig glücklich.
Ich war in Cannes, bin ich da im... Ja, 1,5 Jahre war ich da.
Genau, 1,5 Jahre.
Ich bin, glaube ich, im Dezember bin ich von 89 war ich in Cannes. 90, Dezember 91, ja, also da bin ich weg. Ja, die haben den Luis Fernandez geholt. Ich war fast publikumsliebling, also so gut wie schon in Cannes. Freistöße und so weiter, ja, das kennt man ja auch von Deutschland. Ich war auch mal im Auswahl des Tor des Monats sogar.
Als Spieler von Cannes?
Ja.
Ja, groß, gut.
Ja.
Nicht schlecht.
Und dann haben sie einen ehemaligen Spieler, ich komme hier, Primorac hieß der. Mhm. Ja, der ist dann auch Trainer geworden und der Präsident war von Paris und der hat den Luis Fernandes geholt nach Cannes und der hat dann meine Position gespielt, Libero. Und ich habe dann ein bisschen außerhalb, aber so auch Außenverteidiger gespielt. Und was man machen konnte in Frankreich, ich konnte bei der zweiten Mannschaft spielen, bei den Amateuren. Das ging hier in Deutschland nicht. Okay. Aber in Frankreich war das möglich. Und da haben sie mich oft da spielen lassen, dass sie vielleicht gedacht haben, ich sage von mir aus auf Wiedersehen. Und da habe ich gesagt, mir macht das nichts, solange ihr mein Geld überweist.
Das Wetter schön ist. Aber das war ja auch die Zeit des Mauerfalls, ne? Also da haben sie quasi in Frankreich, haben sie dann den Mauerfall
in erlebt. In Frankreich habe ich, ja genau.
Quasi, ja. War wieder Familie und alles so möglich. Die haben sie dann auch nach Frankreich geholt, ne?
Die direkt.
Große Wiedersehensfeiern
und alles.
Das war dann die bewegte Zeit damals.
Ja. Direkt, als die Mauer gefallen ist, habe ich Flugzeug geschartert. Also nicht kein Flugzeug, aber Tickets und alles drum und dran. Alles, was laufen konnte, ist zu mir gekommen.
Sehr gut. Wie muss man sich das damals vorstellen?
War ja
wahrscheinlich kaum vorstellbar.
Der Empfang, ich habe sie ja vom Flughafen, wir sind ja noch nie geflogen oder ganz selten, ja. Und ich bin nach Nizza und am Flughafen ganze Presseabteilung, die haben das natürlich mitgekriegt, ja. Und dann meine Mutter und Vater und alles, das war schon ein bewegender Moment, ja. Und von Nizza abgeholt. Und ich meine, für die ist das natürlich von so schön wie Sachsen auch ist es, Mansfelder Land, ja. Aber ich meine, Côte d'Azur.
Ist ein bisschen schöner, ja? Hätte ich gar nicht
so gedacht. Ja, ein bisschen, ja. Okay. Mit dem Blick auf Cap de Antibes, habe ein schönes Haus gehabt mit Pool und was weiß ich, ach Gott.
Aber das war das dann das erste Mal seit, also Sie haben ja das erwähnt mit Brünn, ne, dem Auswärtsspiel damals 1980, waren das dann 10 Jahre, wo Sie sich dann nicht gesehen hatten?
Dann war ich mit Bayern nochmal in Bratislava, aber auch ein Spiel gehabt, da haben wir uns auch getroffen.
Ah, okay.
Ja.
Aber trotzdem, ja, selten. Also kann man sich kaum...
Ja, selten, ist klar.
Zumindest selten von Angesicht zu Angesicht, ja.
Ja.
Okay, Karriere weiter ging dann nochmal zurück nach Deutschland, glaube ich, nochmal zu Frankfurt,
oder? Ich bin dann, das waren 1,5 Jahre und da habe ich gesagt, wenn ihr mich nicht mehr wollt, mach mal halt, oder bin ich nach 2 Jahren weg. Ich glaube, der Vertrag ist noch ausgelaufen.
Genau.
Ist ausgelaufen.
Auf jeden Fall dann zu Frankfurt.
Im Juni weg, 2 Jahre war ich. Und dann bin ich nach Stuttgart geflogen. Dieter Hoeneß war Manager und der Daum war Trainer.
Ja, genau. Und
da bin ich nach Stuttgart geflogen, zu denen ans Stadion, ins Zimmerchen mit denen getroffen, oben. Und da haben wir alles mündlich schon verabredet, dass ich nach Stuttgart komme. Die haben ein Libero gesucht und dann bin ich wieder in Frankreich und da ruft mich mein Freund Bernd Hölzenbein an. Komm zu uns.
Nach Frankfurt.
Und da habe ich gesagt, Holz, da komme ich natürlich nach Frankfurt, weil meine Familie, meine Frau, alles hier, Frankfurt kenne ich wie meine Westentasche. Da komme ich zu euch. Und das war sportlich gesehen mein größter Fehler.
Ja.
Bei Steppi sind
Stefan, Steppi wollte mich, mit dem habe ich noch zusammen gespielt. Und der wollte mich nur haben, der hat mich nur provoziert, der hat mich nur laufen lassen und alles drum und dran. Ja.
Genau.
Und bis mir mal die Hutschnur geplatzt ist, das war auch mal bei so einer bei so einem Empfang in Wiesbaden oder Mainz war das. Und dann habe ich vor der Mannschaft, habe ich ihn so beleidigt, die Meinung gesagt. Und mir ging es gut danach. Und er in seiner Art, wie er so ist, schön, erzähl ruhig weiter. Ich habe gesagt, nee, ich bin fertig. Alles gut. Und dann wollte der Gerster mich rausschmeißen, der war Manager hier bei der Eintracht und der Holz hat gesagt, nein, der wird nicht rausgeworfen. Mach mal nicht. Und da habe ich gesagt, Bernd, das Ding ist jetzt gelaufen hier. Und dann habe ich Glück gehabt, der Klaus Stoppmöller hat das mitgekriegt, der war Trainer in Mannheim und er hat gesagt, einen rübergeschickt und mit denen habe ich mich getroffen und dann bin ich nach Mannheim. Ging ruhig zu gehen.
Und das war dann noch, das waren dann noch gute Jahre, oder? Das waren noch einige
Spiele. Waren herrliche Jahre, 4 Jahre, 2. Liga zwar. Wir waren 2-mal kurz vor eigentlich schon durch und dann haben die Nerven versagt und haben es dann doch nicht geschafft. Waren 4 schöne Jahre, möchte ich nicht missen.
Wie geht das dann, wie geht es denn so weiter für so einen Fußballer, der ja wirklich alles gewonnen hat, danach?
Ich habe ja meinen Arsch eingemacht, als ich in Mannheim war. Ja. Konnte ich ja vom Training wegbleiben, das war alles ausgemacht und bin nach Hennef und habe da meinen A-Schein gemacht.
Ja.
Und dann habe ich schon erfahren, dass ein Trainerwechsel ansteht in Mannheim, der Klaus Schlappner kommt zurück. Ja, und dann habe ich meinen Schein gemacht und bin zurück nach Mannheim und habe mich mit Herrn Schlappner getroffen. Und ich habe aber auch gehört, wie er seine Antrittsrede gehalten hat. Von anderen. Ich lasse mir doch nicht, wir standen zu dem Zeitpunkt nicht oben dabei, sondern waren im Mittelfeld irgendwo. Und dann fing der an, ich lasse mir doch nicht von euch meinen Verein kaputt machen. So fing der an, hat er mit den ganzen Spielern geredet. Und der Johnny Akrobori, das war ein dunkelhäutiger Stürmer, der hat gesagt, ich nicht. Ich bin gleich weg. Ich melde mich hier ab. Der Johnny hat den in Saarbrücken gehabt und da hat er den Schneemänner bauen lassen und in die heiße Badewanne setzen lassen. Also von wegen gutes Image. Der hat schon rassistische Seiten gehabt, ja.
Okay.
Und da hat er mich gefragt, wie es weitergeht mit mir, ob ich noch weiterspielen will. Und da habe ich gesagt, nee, mache ich nicht mehr. Ich hatte eben einen A-Schein und dann bin ich hier im Frankfurter Raum. Oh, ja, oder und da habe ich dann erstmal so ein paar Männermannschaften trainiert. War aber nicht mein Fall. Ich bin dann zur Jugend gekommen, durch den Super, zum Charlie, Gott sei Dank. Und jetzt bin ich 20 Jahre Fußballschule.
Bei Eintracht Frankfurt.
Ja, ja.
Genau.
Das, ja, wir müssen dann vielleicht nochmal quasi in der Zeit zurück, aber also zwei Zeitebenen. Sie haben ja jetzt für das Buch letztendlich Einblick in Ihre Stasi-Akte genommen.
Ja.
Und damit erst richtig erfahren, wie sehr Sie die Stasi tatsächlich, auch was Sie selber quasi, ja, wie Sie gesagt haben, so ein bisschen aus dem Hirn rausgepresst, vielleicht auch ein bisschen naiv, gar nicht so auf dem Schirm hatten, haben wollten vielleicht auch, wie nah die Ihnen überhaupt da gekommen sind. Das ist ja teilweise tatsächlich auch beängstigend, wenn man das so im Buch liest.
Das ist beängstigend. Manchmal habe ich auch, sind mir die Haare hoch nach oben gegangen, ja. Also die hatten ja eine Passage ist drin, dass die der Paketfahrer ist unterwegs, der ist schon mal die Route abgefahren, damit er den schnellsten Weg hat, um das Paket heil heimzubringen.
Das Paket, in Anführungszeichen.
Das Paket, ja, in Anführungszeichen. Und jetzt muss ich aber noch mal dazu sagen, dass sie uns beobachtet haben und so weiter. An das haben wir nicht eine Sekunde gedacht. Das war diese gesunde Naivität.
Nein, wahrscheinlich auch gut, dass sie das so ausblenden konnten.
Ja, sonst hätte ich... Ich habe es doch erlebt mit dem Jörg Berger. Der war so verängstigt. Der hat bei jedem Husten hinter seinem Rücken ist er erschrocken und so weiter. Mhm. Und das haben wir alle beide, der Jürgen und ich, wir sind ja in Frankfurt um die Häuser gezogen. Uns hätten sie eine Pille ins Glas machen können. Und da wären wir am Alexanderplatz aufgewacht oder irgend sowas. Das haben sie nicht gemacht und da haben wir nicht dran gedacht. Gar nicht, keinen Moment. Aber da hätte ich auch nicht frei leben können. Also das muss ich sagen.
Das ist ja...
Wie wir das gemacht haben, wir haben uns überhaupt noch nicht immer drüber unterhalten. Und ich habe ja gesehen, wie sie uns beschattet haben. Die haben ja alle Kennzeichen gehabt, alle Wohnungen, wo wir gewohnt haben. Dann waren sie sogar bei mir im Haus drin, im Schlafzimmer. Wer das gemacht haben, das müsste ein Bekannter gewesen sein. Und mit Schäferhund war noch in der Wohnung.
Das fand ich auch so beeindruckend. Irgendwie müssen sie den Schäferhund auch noch ruhig gestellt haben, dass der da nicht...
Ich weiß nicht, ob das einer aus unserem Bekanntenkreis gemacht hat, die Fotos. Ich komme nicht drauf, aber ich denke jetzt auch nicht mehr drüber nach. Aber das ist die große Frage. Ja, ich habe schon ein bisschen nachgedacht, Bekanntenkreis von meiner Frau vielleicht, was. Keiner ist uns eingefallen. Naja gut, aber sowas.
Haben Sie eine Idee, warum da nicht, also das ist natürlich schon extrem viel, was da gemacht wurde, aber es gibt ja auch den Fall Lutz Eigendorf, der mit Ihnen ja sogar auf dem Zimmer war, ich glaube auch bei der Auswahlmannschaft.
In der Türkei.
Genau, der ist ja dann auch aus der DDR geflüchtet und dann gestorben, auch unter, wie man heute weiß, Mithilfe der Stasi. Warum wurde das, haben Sie irgendeine Idee, warum das bei Ihnen dann so nicht betrieben wurde?
Also wir haben uns, wenn wir immer gefragt worden sind, das erste Mal im Sportstudio waren, warum? Dann haben wir gesagt, rein sportlich.
Okay. Sie haben sich nicht politisch geäußert sozusagen.
Wir haben niemals nicht politisch geäußert, wir haben nie was Schlechtes über die DDR gesagt, eher Positives. Ja. Ich meine, ich habe ja auch viele schöne Sachen erlebt, das muss man ja wirklich sagen. Und jetzt es kam keiner auf die Idee und hat gesagt, warum seid ihr denn nicht drüben geblieben, wenn es euch so gut ging? Das hat keiner gefragt, Gott sei Dank, ja. Aber da hätte ich gesagt, es war ein rein sportlicher Aspekt. Die Bundesliga hat uns gereizt und wir haben immer ein gutes Haar an der DDR gelassen. Wir haben nie was Schlechtes gesagt. Und der Lutz, der hat beim Stasi-Verein gespielt, bei Mielke. Der hat über die DDR hergezogen, hat alles ausgeplaudert, seine Gehälter, hat sich an Mauerstreifen gestellt, hat die DDR ausgelacht und was weiß ich. Und da haben wir gesagt, Lutz, das kannst du doch nicht machen, also das ist so gefährlich und alles drum und dran. Der war ja auch mal kurz bei mir hier zu Hause und alles drum und dran. Wir haben den besucht in Kaiserslautern. Ich muss dazu sagen, alle, die danach abgehauen sind, Schlegel, Götz und was weiß ich alles, wir hatten mit denen gar nichts zu tun. Weil die Stasi hat ja auch in den Akten immer geschrieben, wir hätten damit mit denen Verbindung gehabt. Und so weiter. Wie denn überhaupt? Geht doch gar nicht. Die sind danach, als er hier war, haben die um Rat gefragt, wie es am besten geht, was sie machen sollen und so weiter. Ist ja ganz normal. Und da haben wir denen geholfen, wie wir konnten. Aber wir hatten mit der ganzen Flucht von den Spielern nichts zu tun.
Wie erleichtert waren Sie, als Sie da, das beschreiben das ja ganz schön, wie da die Stapel sich dann bei Ihnen auf dem Tisch gehäuft haben und Sie sich da durchgearbeitet haben. Wie erleichtert waren Sie, als klar war, ja, die Familie Nachtwey hat wirklich zusammengehalten und keiner hat irgendwie was gesagt oder ausgeplaudert oder sich gegen Sie quasi gewandt oder sonst irgendwie, also
nein.
Ist da eingebrochen?
Ja, nee, da konnten die bei uns auch nichts gewinnen. Ja, da ist Mama, meine Eltern mussten dann mal zur Staatssicherheit nach Halle Neustadt, bringt eure Zahnbürste mit, ein bisschen Angst verbreiten, aber das war alles total human. Wir haben gefragt, wollten erst meinen Vater rüberschicken, ja, dass er mich holt, hat mein Vater gesagt, nein, hat er ja eh nie gemacht. Ja. Also das war alles sehr human, die haben mehr, sagen wir mal, gedroht, also was gemacht haben, ja. Und auch meine Familie wurde im Ort total überhaupt nicht gemobbt oder irgend sowas oder schief angeguckt. Die haben eher noch zu uns gehalten.
Aber bei der Schwester mal die Wohnung verwandt, ne?
Die haben verwandt, das erste, was war in der Stasi-Akte drin. Das hat mich total gewundert. Die haben sie verwandt, eine gute Freundin von nebenan, die wir von früher auch kennen, die waren bei der Stasi und die sind rein in die Wohnung verwandt, ja. Meine Schwester hat gelacht.
Ja. Okay, Wahnsinn.
Wenn Sie sich vielleicht mal so eine ganz, ist jetzt ein bisschen philosophische Frage, wenn Sie das so alles beschreiben, ja, Sie quasi da, Sie haben sich frei in Istanbul bewegt, Sie waren quasi drüben in der Bundesrepublik beschattet, aber letztendlich ja kein Zugriff oder sonstiges, irgendwie keine Repräsentation. Würden Sie sagen, Sie haben einfach ein bisschen Glück gehabt? Sie sind
ja. Würden Sie sagen, ja. Wir haben Glück gehabt. Wir haben Glück gehabt. Ich weiß nicht, warum Sie das gemacht haben. Vielleicht waren die sowas von überrascht, dass wir uns so frei bewegen, weil da haben die vielleicht gedacht, vielleicht werden wir vom Verfassungsschutz auch überwacht. Von den Bundesdeutschen. Weil normalerweise ist das doch naheliegend, also hier vom Verfassungsschutz, von der Abwehr, dass die denken, die zwei bekannten Sportler, die Stasi beobachtet die bestimmt. Wollen wir die nicht auch mal so im Schatten irgendwo beobachten oder begleiten? Vielleicht haben sie so gedacht, ich weiß es nicht.
Was ich auch.
Wissen Sie, was ich meine?
Ja, verstehe ich. Sie können vielleicht auch Doppelagenten. Wahrscheinlich deshalb wird man auch erstmal in München und so weiter dann auch erstmal verhört. Und nicht, dass sie wir sind hier eigentlich, aber dann vielleicht doch, kann man sich alles vorstellen.
In München haben sie es nicht mehr gemacht.
Okay.
Die haben hier nur in der Frankfurter Zeit und in München haben die aufgehört damit.
Okay. Was ich auch ganz spannend und eindrucksvoll fand, Sie waren ja dann jetzt, jetzt 76, müssen wir jetzt rechnen, bis heute einige Zeit, sagen wir es mal so. Leben jetzt auch in der Nähe von Frankfurt immer noch, ne?
Ja.
Und trotzdem sagen Sie, wenn Sie jemand fragt, Sie sind Ossi. Das finde ich spannend.
Ja, naja, weil ich hab eine herrliche Kindheit gehabt und habe dann auch, als wir zur Großmutter gezogen sind, da war ich 10, ja, in Sangerhausen war das schon idyllisch, an der Helme, am Fluss und alles. Meine Eltern waren ja beide berufstätig und meine großen Geschwister haben sich dann um die Kleinen gekümmert, da war ich 6, 7, 8, 9 Jahre alt. Da sind wir schon in Feldern spazieren gegangen, haben Erdbeeren geklaut und was weiß ich alles, oder am kleinen Fluss Helme haben wir Fische gefangen. Das war, und dann aufs Land zu meiner Großmutter, ein kleiner Bauernhof. Ach, wir haben Sportplatz, Schwimmbad, Schule, alles hatten wir da. Es war traumhaft. Und dann habe ich die sportliche Karriere auch noch gemacht, Sportschule und alles drum und dran. Und das bleibt einem natürlich immer in Erinnerung.
Das kann man nachvollziehen, absolut. Ja, Herr Nachtwey, toll, also ja, wahnsinnig vielfältiges Leben, sehr, sehr spannendes Leben. Vielen Dank schon mal dafür, dass Sie das hier nochmal erzählt haben. Wir haben zum Abschluss des Gesprächs haben wir noch so eine kleine Rubrik, das machen wir bei Interviews gern. Das sind Entweder-Oder-Fragen. Sie müssen sich entscheiden, Sie können aber natürlich auch einen Joker ziehen und wenn Sie es gut erklären, haben Sie auch mehr als einen. Sie werden das gleich
sehen. Das habe ich doch schon mal im Fernsehen gesehen.
Ah, ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, wir haben das nicht erfunden, aber es ist aber ganz schön, weil, also Sie werden ja auch merken, es hat auch immer ein bisschen biografische Bezüge. Ja. 10 Entweder-Oder-Fragen, ich fange einfach mal an. Oberliga oder Bundesliga?
Bundesliga.
Da waren Sie auch einfach länger dabei. Das verstehe ich gut.
Branch oder Beckenbauer?
Langes Überlegen. Da können Sie auch entscheiden, wie Sie das jetzt, ob Sie es rein spielerisch, rein menschlich, keine Ahnung, also da
sind Sie ganz frei. Ich achte alle beide sehr, ja. Ich habe mit Bernd Branch noch zusammen gespielt. Der Franz hat uns oft besucht auf dem Trainingsplatz, hat mit uns mittrainiert. Ich habe den auch oft gesprochen. Und dann natürlich die Äußerung über mich als Libero damals, Nationalmannschaft und so weiter. Unentschieden.
Unentschieden, sehr gut. Das geht in Ordnung. Ja, das geht, denke ich mal. Ja, auf jeden Fall in Ordnung. Eintracht Frankfurt oder Bayern München? Schwierig, oder? Wie gesagt, Sie haben auch mehr als einen Joker. Sag
mal immer, meine zweite Heimat war ja Frankfurt.
Ja.
Und ich bin jetzt wieder 20 Jahre hier. Ich sag's mal so, wenn Bayern gegen Eintracht Frankfurt spielt, bin ich immer für die Eintracht.
Okay, das ist doch gut.
Aber Sie gucken gar nicht mehr so viel Fußball und verfolgen
Nein,
gar nicht mehr so viel.
Nein, ich gucke immer nur noch zu Hause. Im Stadion gehe ich nur noch, wenn ich gezwungen werde.
Wer kann Sie denn dazu zwingen?
Naja, Veranstaltungen zum Beispiel.
Ja, wenn es so Einladungen gibt.
Veranstaltungen haben, Einladungen und so weiter, ja.
Ja, okay.
Vielleicht der kleine Einschub noch, jetzt unterbreche ich doch nochmal kurz. HFC, verfolgen Sie das noch ein bisschen? Jetzt ja. Zwar leider nur noch Regionalliga, aber so ein bisschen zumindest.
Ich habe mir wie hieß denn der Verein? Wo haben sie 2-1 gewonnen und letzte Woche haben sie
1-1 gegen Chemie war das letzte, Chemie Leipzig.
1-1 gegen Chemie, das habe ich mir auch angeguckt und davor haben sie gegen, wie heißt die, also Meuselwitz. Das habe ich gesehen, weil ich muss mich ja jetzt fit halten, weil ich eventuell im Dezember in Halle bin.
Ja, genau, das stimmt. Da gibt es hier eine Veranstaltung.
Ja, bei irgendeinem Spiel, glaube ich, gegen Chemnitz, das Datum steht, weiß ich noch nicht. Der Matthias wollte mir Bescheid sagen, dass wir da eine kleine Veranstaltung machen und Spiel kommentieren und so weiter. Mal gucken, ich freue mich.
Ja, es ist halt Regionalliga-Fußball.
Egal.
Genau. So, weiter, genau.
Ja, genau, ich bin dran, Entschuldigung. Uli oder Dieter Hoeneß?
Uli, obwohl ich Dieter natürlich auch sehr mag und ich habe ja auch in Interviews gesagt, weil sie mich auf Spiele angesprochen haben, wer für mich, sagen wir mal, einer der wichtigsten Spieler oder besten Spieler war, oder habe ich gesagt, kann ich nicht beantworten, ich kann Ihnen nur eins sagen, dass von den Erwartungen her der beste Dieter Hoeneß gewesen ist. Mhm. den sie alle so gesagt hatten, keine Technik und so weiter. Das war für uns ein eminent wichtiger Spieler bei Bayern München. Kopfball stark, der hat auch eine gute Technik gehabt. Nur das haben die meisten Leute wollten das vielleicht gar nicht so sehen. Und außerdem war er ein Pfundskerl.
Okay, sehr gut.
Privat. Aber Uli hat für mich natürlich eine Menge, viel mehr gemacht.
Möglich gemacht. Okay, nächste Frage. Nobby oder Nachtfalter? Als Spitzname.
Naja, Nobby.
Nachtfalter, das wollen sie nicht mehr so, oder
ist ich
das?
Vielleicht konnte der Schulleiter, konnte ja eh nicht so richtig gut Deutsch, vielleicht konnte er Nachtwein nicht aussprechen.
Ach so, das war ein Versehen. Na gut, aber es hat ja auch eine gewisse Grundlage, oder?
Das haben Sie auch durchaus auch erwähnt, dass Sie gern auch ins Frankfurter nach dem
ja,
mal die Möglichkeiten ausgeschöpft haben.
Ich meine, das war ein Frühaufsteher und der war direkt auch in dem Hotel, wo wir am Anfang im Vierteljahr waren, im Hotel Klein in Enkheim.
Ja.
Frankfurt-Enkheim. Und als wir mal von der Tour kamen, morgens, wer guckt aus dem Fenster, Schüler, kommt ihr wieder aus der Stadt. So ungefähr.
Man muss das Leben auch genießen können.
Gehört
auch
dazu.
Okay.
Rottweiler oder Dackel?
Das kann ich nicht beantworten. Weil ich habe meinen Rottweiler geliebt.
Genau, da muss man dazu sagen, dass sie immer Hunde hatten.
Ja. Ja, wir haben immer Hunde. Wir haben angefangen mit dem Schäferhund und dann kam mein Rottweiler, der Nero. Mhm. Dann hatten wir einen Labby. Das war der, jetzt muss ich mal überlegen, da bin ich matt. Otti, der Othello Otti. Mhm. Und jetzt habe ich hier, der liegt vor mir, mein Freund Rudi, der schläft.
Rudi schläft.
Ja. Sehr gut. Das ist jetzt unser vierjähriger Junge.
Das ist der Dackel.
Der Dackel, genau.
Ja.
Genau. Okay. Gut, da wollen wir, glaube ich, keine Entscheidung.
Ich möchte keinen Hund unentschieden. Ja. Ich habe alle meine Hunde genannt.
Ja, ja. Das nächste, Schallplatten oder Spotify? Kennen Sie Spotify?
Oh, was sind das?
Musikstreaming-Dienst, egal. Also es wird wahrscheinlich Schallplatten sein, oder?
Schallplatten.
Ja, ja.
Ich hatte mal Schallplatten hatte ich, oh Gott. 800.
Ja, deswegen die Frage.
Und die haben sie alle mal verhökert zu kleinem Geld irgendwie, ja?
Die habe ich verhökert, weil die haben im Keller gestanden. Das hat keinen mehr interessiert. Heute ärgere ich mich wie verrückt. Das sind Werte gewesen, das sind ja Platten von 1977, 78. Ja, die gibt es ja gar nicht mehr. Schade, aber egal, gut. Die habe ich verhökert. Ich war froh, dass sie weg waren.
Ja.
Porsche oder Deutsche Bahn?
Oh Gott, das sind ja wirklich Fragen. Ja.
Sie waren ja Porsche-Fahrer.
Ich habe einen Porsche gehabt, ich liebe Porsche. Ja. Dann doch lieber Porsche.
Ich glaube, das kann doch jeder nachvollziehen.
Ja.
Jeder Autofahrer.
Mit kleiner Klammer, ich habe gelesen, Sie fahren heute gar kein Auto mehr. Ne?
Ich fahre kein Deswegen Auto
die Deutsche Bahn
mehr, ich fahre jetzt so geschätzte 20 Jahre schon kein Auto mehr.
Okay, dann noch zwei große Namen. Wir hatten ja schon viele große Namen hier. Zidane oder Messi? Das hat den Hintergrund, dass Sie auch mit Zidane mal zusammengespielt haben in Cannes, oder? Ganz kurz, da war er noch sehr jung.
Ja, der kam, der war im Leistungszentrum in Cannes. Hm. Wir haben trainiert, ja, und auf einmal kamen da so ein paar junge Leute an und da war so ein Schlags dabei. Hm. Der Zinedine, der war immer müde. Der kam immer erschöpft an. Ich sage, was ist? Ja. Schlafen wieder, oder? Der hat bei uns immer mal mittrainiert, der hat ja noch in der zweiten Mannschaft gespielt, der war ja 16, 17 Jahre alt.
Ja,
ja. Ja, und ich kann mich nicht entsinnen, dass er, ich weiß es nicht mehr, dass er mal oben mitgespielt hat, aber wir haben oft mal zusammen trainiert, wo wir Freistöße geschossen haben und so weiter, da hat man schon gesehen, dass er eine gute Technik hat. Mhm. Aber man konnte nicht sehen, dass er mal der Weltstar wird. Da hat er sich erst entwickelt, als er dann nach Bordeaux ist, ja, dann ist er zu Juve und dann zu Real. Und er war, naja, der hat ja gigantische Dinge gemacht. Auch mal einen Kopfstoß. Ja.
Genau, das war ein kleiner
Also eher Zidane als Messi.
Er hat Zidane, ja.
Okay. So, letzte Frage.
Die hatten wir eigentlich schon halb, aber jetzt.
Ja, die letzte Frage hatten wir schon halb, aber wir würden es trotzdem nochmal stellen.
Côte d'Azur oder Mansfelder Land?
Weil ich ja immer sage, ja, ich meine, mit der Côte d'Azur, das ist ja ein Gebiet, das kann man ja eigentlich, das sieht man nur in Büchern normal, ja. Die Schönheit. Ich bin in Mansfeld groß geworden, aber Côte d'Azur würde ich jetzt in meinem Alter vorziehen.
weil ich, da machen wir jetzt einfach mal einen Teaser, um das Buch noch ein bisschen zu bewerben, weil es ist vielleicht auch ganz spannend, das verraten Sie jetzt einfach nicht, warum es vielleicht ein bisschen schwierig ist jetzt für Sie, aber heutzutage an die Côte d'Azur zu fahren. Das können die Leute dann im Buch nachlesen.
Das können die im Buch nachlesen, das stimmt, da war ja was.
Genau, okay,
da war was und das verjährt auch nicht.
Okay, genau, das lassen wir offen. Zwischen zwei Welten heißt das Buch, ist jetzt im Oktober erschienen, oder?
Oktober. Ja, Anfang Oktober, ja.
Genau, überall zu erhalten und ja, also wir haben es ja gelesen.
Es liest sich schnell weg.
Es liest sich sehr schnell weg und es ist sehr, sehr schön geschrieben.
Wir hätten noch ganz viel mehr Anekdoten irgendwie erzählen können.
Absolut, ja, absolut. Unter anderem mit Lothar Matthäus und einer Rotlicht, Dame.
Lady, ja, ich meine, man muss ja auch ein bisschen, sollte ja kein Wegwerf. Heftchen sein.
Nee, das ist, da ist schon einiges drin. Also auch
diese interne aus, überhaupt nicht geheult, der Lothar, nee, aber der wird es nicht lesen.
Nee, aber es lohnt sich.
Es lohnt sich, genau, und das ist einfach auch, auch wenn man Fußball interessiert ist, ist es halt auch einfach schön, nochmal so in solche Zeiten.
Ich habe einen positiven Anklang.
Ja, in solche Zeiten nochmal zurückzugehen sozusagen, auch wenn man sie vielleicht selber nicht miterlebt hat. Also Wahnsinn. Vielen, vielen Dank, Herr Nachtwey. Es war sehr schön. Danke, dass ich die Zeit genommen habe.
Bitteschön.
Vielen Dank.
Und dann ist es ja schön, dass Sie bald dass Sie dann auch nach Halle kommen werden. Und dann, haben wir alles was, auf was wir uns freuen können. Also vielen, vielen Dank. Das war's mit der Folge, Interviewfolge Chemie kennt keine Liga. Herzlichen Dank und bis bald.
Ciao, ciao. Dankeschön. Tschüss. Ciao.
Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.